Werbung.
Warum gibt es eigentlich Importarzneimittel? Ganz einfach, sie sind oft günstiger als die Präparate, die speziell für Deutschland produziert wurden. Und nicht nur das, Importarzneimittel können Lieferengpässe abfedern und sorgen so für mehr Versorgungssicherheit. Gleiche Wirksamkeit, gleiche Sicherheit zu einem besseren Preis. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Anfang des Jahres ist ein Mensch in den USA an der Vogelgrippe gestorben und ein Kind in Kanada war ernsthaft sehr stark erkrankt. Wie groß ist eigentlich das Pandemiepotenzial inzwischen von H5N1 im Vergleich zu letztem Jahr?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Mit dieser sehr beunruhigenden Frage begrüße ich euch zu dieser Folge von Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ihr bekommt uns, wenn ihr mögt, schon ab 6 Uhr in der Früh immer werktags in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 23. Januar.
Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.
Das Team von der Dosis Wissen hat ein bisschen im Archiv nachgeschaut. Das letzte Mal haben wir am 6. Mai eine Folge zur Vogelgrippe gemacht und deshalb ist jetzt dringend Zeit für ein Update. Wir versprechen es euch immer mal wieder bei bestimmten Themen. Jetzt ist es soweit und auch diesmal haben wir mit einem Experten über dieses durchaus brenzlige Thema gesprochen. Heute ist es Martin Schwemmle. Er ist Virologe am Institut für Virologie am Universitätsklinikum in Freiburg. Und jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, wenn ihr denn mögt, euch den ersten Kaffee des Tages zu schnappen. Dann könnt ihr den in Ruhe genießen, während ich euch dazu H5N1 update. Wir starten mit einem kurzen Rückblick, was bisher geschah. Das geschah vor allen Dingen mit den Kühen in den USA. Seit Frühjahr 2024 haben wir eine Epidemie von Vogelgrippeviren, H5N1, ich habe es schon gesagt, die sich vor allen Dingen in den Eutern von Milchkühen dort vermehren. Bis Ende 2024 wurden in über 500 Milchviehherden in über 15 Bundesstaaten infizierte Rinder gemeldet und die Tendenz war und ist bis jetzt immer noch steigend. Fast alle neuen Infektionen fanden in Kalifornien statt und als Übertragungsweg wird bisher vor allen Dingen die Weitergabe über das Melkgeschirr vermutet. Wenn man das nicht gescheit und sehr, sehr sorgfältig reinigt bei infizierten Tieren, dann wird das da direkt weitergegeben. Bisher gibt es keine Infektion über die Atemwege. So ist der Stand der Forschung. Unser Experte Martin Schwemmle war dazu ziemlich überrascht, nämlich vor allen Dingen zu dem Fakt, dass die Behörden in den USA die Krankheit bei den Kühen offensichtlich immer noch nicht in den Griff bekommen. Er sagte, die Situation ist derzeit so, dass das H5N1-Virus fortlaufend von Kuh zu Kuh übertragen wird. Wahrscheinlich eben durch das Melken und auch den Transport. Und durch diese andauernde, ungehinderte Zirkulation besteht die Möglichkeit, dass sich das Vogelgrippevirus besser an Milchkühe oder an Rinder anpasst. Und das findet er besonders besorgniserregend, weil sich H5N1-Viren in einem Säugetierreservoir so etablieren können. Ja, nochmal kurze Erinnerung, wir sprechen ja eigentlich über die Vogelgrippe. Ist natürlich eine andere Klasse als jetzt Säugetiere wie Kühe. Und jetzt machen wir nochmal den gleichen kleinen Recap für Fälle beim Menschen von 2024 bis Anfang 2025. Da haben wir bis jetzt 67 bestätigte Fälle von der Vogelgrippe beim Menschen. Meistens wurde die Infektion im direkten Kontakt zu Kühen übertragen. Aber natürlich gab es auch den Übertragungsweg Mensch-Geflügel. Insgesamt wurden in 50 kommerziellen Geflügelbeständen und 38 Hinterhofbeständen H5N1 nachgewiesen. Und um da jetzt mal eine sehr unschöne Zahl zu nennen, das waren über 25 Millionen betroffene Tiere. Die Krankheitssymptome bei Menschen sind nicht wahnsinnig dramatisch, meistens sehr mild. Es gibt Fieber und Muskelschmerzen. Deshalb vermutet man natürlich auch, dass die Dunkelziffer da sehr hoch ist. Vor allen Dingen unter den Mitarbeitenden auf den Farmen. Die melden sich dann eben fast gar nicht krank oder wissen nicht, bemerken nicht. Ach, das könnte jetzt die Vogelgrippe sein. Und dementsprechend gibt es da auch keine Untersuchungen zu. Anfang Januar wurde aber eben, habe ich schon ganz am Anfang erwähnt, der erste Todesfall in den USA aufgrund einer H5N1-Infektion bekannt und gemeldet. Das war in Louisiana. Da hat natürlich das Center of Disease Control sofort sich eingeschaltet und das genauer untersucht. Vermutlich hatte sich dieser Patient bei Vögeln angesteckt. Ein wenig davor, nämlich im Herbst 24, gab es auch einen recht dramatischen Fall in Kanada. Da erkrankte ein 13-jähriges Mädchen sehr schwer an der Vogelgrippe. Quelle war unbekannt und es wurde leider auch erst erkannt, als sie sich schon sehr, sehr krank in der Notaufnahme das zweite Mal vorstellte, dann dort positiv auf Grippe, Vogelgrippe getestet wurde und entsprechend behandelt werden konnte. Und jetzt wollen wir uns ganz kurz anschauen, warum das so problematisch ist, wenn ein Virus da eben so lange in einem Säugetierreservoir Zeit hat, sich anzupassen. Da geht es nämlich um die Hämagglutinin-Proteine. Vielleicht klingelt es jetzt bei dem einen oder der anderen, damals noch Biochemie, ja, da gab es was. Die sind entscheidend für das Andocken des Virus an die Zelloberfläche. Und laut einer aktuellen Laborstudie, die kann man nachlesen in Science, so wie alle unsere Quellen, findet ihr auch diese Studie natürlich in unseren Shownotes verlinkt. Laut dieser Science-Studie reicht eine einzelne Mutation dieses HA-Gens, damit das Virus auch an menschliche Zellen andocken kann. Eine zweite Mutation im selben Gen könnte dann die Bindung noch verstärken. Und nach Genanalysen der Vogelgrippeviren von diesen sehr dramatisch erkrankten Menschen zeigte sich auch, ja, die hatten zwar mit einer geringen Häufigkeit, aber sie hatten eine ähnliche Mutation im HA-Gen. In den Proben, die aus infizierten Geflügelbeständen stammten, da konnte diese Mutation aber noch nicht nachgewiesen werden. Das heißt also, diese Neumutation, die es dann auch leichter macht, dass Menschen sich infizieren, die musste in den Patienten nach der Infektion stattgefunden haben. Und weil das so ein bisschen tricky ist, lasse ich jetzt unseren Experten Schwemmle da nochmal zu Wort kommen. Er meinte, in den vergangenen Monaten wurden weitere Veränderungen von H5N1 bei Milchkühen beobachtet. Diese Anpassungen sind aber noch nicht so weitreichend, dass man wirklich schon sagen könnte, dass diese Viren, abgesehen von den dokumentierten Einzelfällen, in der Lage sind, Menschen zu infizieren und sich auch effizient von Mensch zu übertragen. Aber räumte er auch ein, es ist immer so, wenn Menschen oder andere Säugetiere infiziert werden, dann kommt es zu adaptiven Mutationen und zwar sofort, die es dem Virus dann eben ermöglichen, sich in dieser neuen Umgebung möglichst effizient zu vermehren. Ja, macht ja auch Sinn, die wollen ja auch immer weiter überleben, die Viren. Überraschend findet er an der Stelle vor allen Dingen, dass eben, wie gezeigt wurde, nur ein oder zwei Mutationen im HA-Protein dieser Viren ausreichen würden für einen Rezeptorwechsel. Und dann ergänzt er, es gibt ja auch noch einen weiteren entscheidenden Faktor, der da Mutationen hervorbringen kann. Und das ist gerade für die Anpassung an den Menschen wichtig, und zwar im viralen NP-Protein. Das ist Bestandteil eines viralen Polymerase-Komplexes, also auch wieder für die Vermehrung zuständig. Und wir wollten natürlich auch ganz klar von ihm dann wissen, wie schätzt er die Situation und die Entwicklung jetzt ein? Und in seinen Augen, sagte er, hat sich das Gefahrenpotenzial von H5N1 seit Beginn der Epidemie bei den Milchkühen nicht wesentlich verändert. Aber räumt er auch ein, mit jeder Verbreitung steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass auch Menschen exponiert werden und es dann zu weiteren Fällen von H5N1-Infektionen im Menschen kommt. Das Pandemiepotenzial, Stand jetzt Anfang 25, ist seiner Meinung nach immer noch gering. Und diese Einschätzung deckt sich auch mit der Expertenmeinung der europäischen ECDC und der amerikanischen CDC. Aber, und das sagt er auch ganz klar, natürlich müssen wir das sehen, es gelten für viele Influenza-Viren und eben auch für diese das Potenzial, dass die sich immer zu einer Pandemie ausweiten können. Er sagte, auch kein seriöser Virologe würde dieses pandemische Potenzial bestreiten. Im Moment macht er sich aber keine Sorgen. Am wichtigsten wäre jetzt aber erstmal, dass die USA das Problem dieser infizierten Herden der Milchkühe zeitnah in den Griff bekäme und auch die Verbreitung in noch weitere Reservoire, ja, Stichworte Nerze, Nerzfarm, Schweinefarm, die müssen dringend verhindert werden. Damit sind wir am Ende unseres Updates zu H5N1 angekommen. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir in einem halben Jahr nicht noch eins machen müssen und das dann noch schlechter ausfällt. Aber natürlich bleiben wir auch an diesem Thema dran. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch jetzt gleich unseren Podcast. Das geht überall da, wo ihr Podcasts hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.